Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.
Der Podcast von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Eine Groß von Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Lass uns sprechen über Politik, Wirtschaft, Börse und was das für den Fonds bedeutet. Nach der Wahl werden jetzt Trumps Kandidaten immer skurriler. Ein Tech-Milliardär wird für seinen Millioneneinsatz mit einem Posten entlohnt als Effizienzbeauftragter, ein heroinsüchtiger Impfgegner und Corona-Leugner Gesundheitsminister. China-Hasser wird Außenminister, ein Elitesoldat und Fernsehmoderator Verteidigung, ein Ultrarechter, ja fast schon Neonazi mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs minderjähriger Justizminister, eine Hardlinerin, die als Putins Papagei bezeichnet werden darf, Geheimdienstkoordinatorin, das ist doch alles nicht wahr, albträumig vielleicht jetzt.
Ja, das ist deine Wertung, Andi. Aber last not least, oder das Wichtigste ist, der amerikanische Präsident ist gewählt worden und zwar mit einer klaren Mehrheit, die Mehrheit in beiden Häusern wahrscheinlich. Und damit wird der Wille des Wählers umgesetzt. Und da darf sich jetzt keiner wundern, dass er das umsetzt, was er immer gesagt hat, nämlich seine Agenda und sich dafür die Kandidaten raussucht. Und ich glaube, der Common Denominator über all diese Kandidaten ist, dass sie alle extremst loyal sind. Das vereint sie, glaube ich. Ansonsten müssen wir dann mal sehen, was am Ende in der amerikanischen Politik wirklich passiert.
Und was macht die Börse aus solchen Geschichten? Wie geht die da mit um?
Ja, bis jetzt wenig Reaktion eigentlich. Wir haben ja einen leichten Auftick nochmal in der Wall Street bekommen. Also sind jetzt year to date irgendwo in der Nähe von plus 24%. Wir haben eine Reaktion im Dollar gesehen, die ist ein bisschen überraschend. Also der Dollar ist stark gestiegen, ist mittlerweile 4,36% aufgewertet gegenüber dem Euro oder umgekehrt der Euro abgewertet. Das ist ein bisschen überraschend, aber das scheint schon eine Reaktion zu sein, dass man damit rechnet, dass die Zinsen in den USA mit der neuen Trump-Regierung vielleicht nicht mehr so stark fallen werden. Es zeichnet sich auch ein bisschen in den Renditen für die US-Staatsanleihen ab. Wir haben ja mit der letzten Zinssenkung so einen Korridor in den USA, 4,5% bis 4,75%. Im Moment ist die einjährige Rendite bei 4,3% und die zehnjährige Rendite bei 4,4%. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel Luft nach unten für weitere Zinssenkungen. Da kommt bestimmt noch eine oder vielleicht auch zwei, aber viel mehr ist da nicht mehr zu erwarten. Und generell erwartet man ja, dass Herr Trump wieder mehr Geld ausgeben wird. Er will ja die Steuern senken und viele Dinge umsetzen, die eigentlich dazu führen, dass das sowieso schon die hohe Verschuldung der USA von ungefähr 120% im Vergleich zu Deutschland bei irgendwo 62%, dass die weiter steigen wird. Und daran hängen natürlich die Zinsen und an den Zinsen hängt wiederum die Währung und deswegen im Moment wahrscheinlich dieser starke Dollar.
Und die Börse, die guckt ja auch immer auf die Gewinne der Unternehmen, vor allem auf die erwarteten Gewinne. Was erwartet man dort? Ich meine, Steuersenkungen ist ja was Gutes für die Unternehmen oder auch Deregulierung.
Absolut. Also für die zweite Reihe insbesondere sind das gute Nachrichten. Und die ist ja auch nochmal richtig angesprungen, eigentlich nach der Wahl in den USA, nicht in Europa. Und im Moment ist die Wall Street einfach noch in Feierlaune. Aber irgendwann wird natürlich der Kater kommen, weil Steuersenkungen an sich sind kein tolles Programm. Also wenn man Steuern senkt, dann muss man irgendwo das Geld hernehmen. Und auch die anderen Punkte, die wir auf der Agenda haben, sind jetzt Punkte aus Sicht eines Unternehmens populistisch vorgetragen in einem Wahlkampf, aber führen nicht unbedingt dazu, dass die Unternehmensgewinne jetzt durch die Decke gehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Wall Street ist super gelaufen dieses Jahr und auch in den Jahren davor. Eine super Rally hinter sich. Insofern wird es wahrscheinlich eher schwierig sein, jetzt da nochmal 10 oder 15% draufzusetzen.
Das ist die Frage aufgeworfen, woher soll man das Geld nehmen für Steuersenkungen? Ja, ganz einfach. Einfach die Strafzölle.
Ja, das wäre so eine Idee, aber ich glaube, das reicht vom Volumen nicht ganz. Und das ist ja dann auch eine Milchmädchenrechnung. Also die Strafzölle an sich ist ja das, was am Ende für die Wirtschaft und auch für den Bürger in den USA am gefährlichsten sein kann, wenn sie denn so umgesetzt werden. Denn jetzt mal von ganz Weitem betrachtet, sind die amerikanischen Bürger die größten Konsumenten auf der Welt. Und die Produkte, die sie konsumieren, die werden großteils nicht in den USA hergestellt. Und wenn diese Produkte jetzt mit Zöllen belegt werden, also teurer werden, dann gibt es natürlich Inflationsdruck in den USA. Und Herr Trump wurde ja unter anderem deswegen gewählt, weil er gut sein soll für die Inflation. Also wenn das umgesetzt wird und die Inflation wieder steigt in den USA, was sich ja auch so ein bisschen jetzt schon in den Renditen, wie besprochen, spiegelt, dann ist das eher schlecht für die Konsumstimmung in Amerika und alles hängt da dran. Und da müssen wir natürlich auch noch überlegen, was ist denn mit den großen amerikanischen Konzernen, die ihre Smartphones und sonstige Produkte in der Welt verkaufen? Was ist eigentlich, was passiert mit deren Erlösen oder Verkaufszahlen in China zum Beispiel, wenn Handelskrieg mit China vom Zaun gebrochen wird und gegenseitige Zölle aufgerufen werden? Also Herr Trump redet ja irgendwie von 60%. Also es wird bestimmt nicht den Absatz von iPhones in China begünstigen. Also da könnte es dann auch Effekte geben auf die Unternehmensgewinne der Unternehmen, die da eine besonders hohe Exponierung haben. Eins ist klar, mit Trump kommt eine Menge Ungewissheit. Wir wissen einfach nicht, was er am Ende umsetzen wird. Wenn man sich jetzt aber die Kandidatenwahl anschaut, dann scheint er ziemlich stringent zu sein in dem, was er umsetzen will. Das heißt, die sind ja alle so ausgewählt worden, dass sie eigentlich in sein Wahlprogramm genau reinpassen für ihre jeweiligen Aufgaben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er wirklich versuchen wird, das umzusetzen. Aber ein Protektionismus generell führt am Ende nicht zu einem höheren Wohlstand. Also ein Protektionismus ist immer ein Rückschritt. Nochmal, bisher wissen wir nicht, was dieser Mann wirklich tun wird.
Also die Argumentation oder eine der Argumentationen, die dann auch verfangen und gezündet hat, ist ja Make America Great Again. Wenn man genau hingeschaut hat, die sind eigentlich groß und müssen nicht again great gemacht werden. Aber wenn man den Leuten lange genug einredet, dass alles schlecht ist, dann glauben die das irgendwann. Und America First, das ist ja im Grunde genommen etwas, was über der amerikanischen Politik und Wirtschafts- und Geldpolitik schon immer steht. Also so neu ist das nicht. Aber es ist jetzt ganz anders zu bewerten, oder?
Ja, ich denke, diese Rolle als Weltpolizist geht jetzt definitiv verloren. Und America First bedeutet ja auch indirekt Everybody Else Last. Und das ist eigentlich das, was für die Welt nicht so positiv ist, weil alle außerhalb von Amerika müssen sich jetzt überlegen, wenn sich Amerika extrem egozentrisch verhält, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für Europa? Amerika ist einer unserer größten Exportpartner. Wenn wir jetzt Zölle draufkriegen von 20-30%, was bedeutet das für unsere Exportindustrie, die ja sowieso im Moment am Kämpfen ist? Ne? Und insofern, überall außerhalb von Amerika ist jetzt die große Angst, wie wird diese Egozentrik halt im Endeffekt umgesetzt? Und das war früher halt nicht so. Früher hat man von Partnern geredet, früher hat man versucht, gemeinsam Dinge zu lösen. Früher hat man versucht, weltweit die Demokratie zu verteidigen etc. Spielt ja keine Rolle. Also Herr Trump hat nicht einmal, glaube ich, in seinem Wahlkampf gesagt, wie schön, dass wir so tolle Verbündeten haben in Europa und dass wir so viele gemeinsame Werte teilen, hat er nicht einmal gesagt. Es ist immer nur America first und ja, die anderen nutzen uns ja alle aus und deswegen wollen wir jetzt mal was dagegen tun. Und die Frage ist, ob das am Ende aufgeht, denn jetzt zum Beispiel zurückzukommen auf die Zölle, wenn all die Produkte, die die Amerikaner konsumieren, wenn die jetzt alle wirklich in den USA hergestellt werden sollten, dann fehlt es sowohl an Know-how als auch an den Arbeitskräften. Also die USA ist ja in der Vollbeschäftigung, wie du richtig gesagt hast. Denen geht's ja sehr gut. Jetzt wollen sie noch ganz viele Menschen abschieben. Also wo sollen denn bitte die Arbeitskräfte herkommen, um die ganzen Fabriken zu füttern, die dann die Produkte herstellen sollen, die in Amerika nur noch hergestellt werden? Das ist schlichtweg nicht möglich. Das heißt, wenn die Amerikaner weiter konsumieren, werden sie auch weiter auf Produkte aus der restlichen Welt angewiesen werden. Sein und wenn diese dann verteuert werden, dann bedeutet das letztendlich, dass sie mehr bezahlen für das gleiche Produkt und das bedeutet letztendlich Wohlstandsverlust.
Ist es möglich, den Ukraine-Krieg an einem Tag zu beenden? Wenn wir schon darüber sprechen, dann sprechen wir doch gleich über den Krieg im Nahen Osten.
Also ich glaube, ich bin der Letzte, der dazu was Sinnvolles sagen kann, weil ich natürlich nicht hinter die Kulissen schauen kann, was wirklich in der realen politischen Welt diskutiert wird. Nur wenn Mr. Trump ein Dealmaker ist, dann finde ich schon mal schlecht, wenn er, was den potenziellen Ukraine-Deal angeht, schon mal alles auf den Tisch gelegt hat. Nämlich, dass man sehr wohl jetzt größere Teile der Ukraine abgeben könnte, dass man sehr wohl darauf verzichten könnte, dass die Ukraine in die NATO kommt etc. Und das liegt ja alles schon auf dem Tisch. Also für die Gegenseite ist es eigentlich schon klar, dass das Teil des Deals ist. Und dann sagt die Gegenseite, okay, was kriege ich denn noch? Oder was kann ich mir denn noch holen aus diesem Kuchen? Ob das insofern so schnell zu lösen ist, I don't know. Das Druckmittel ist, glaube ich, klar. Wenn man der Ukraine sagt, dass man keine Hilfe mehr gibt, dann ist die Ukraine verloren und muss sich auf die Dinge einstellen, die der Ukraine dann gesagt wird. Und wenn der Ukraine gesagt wird, okay, ihr müsst Gebiete abgeben, dann glaube ich, kann sie sich nicht wehren. Denn wenn die amerikanische Hilfe nicht mehr gegeben wird, dann wird Russland sehr schnell in Kiew sein. Und das ist einfach die Realität. Wäre natürlich für Europa und die Welt toll, wenn man diesen Konflikt am Verhandlungstisch lösen könnte mit der Hilfe von Herrn Trump. Das wäre ganz toll.
Dann kriegt er am Ende vielleicht doch den Friedensnobelpreis.
Genau. Die Frage ist nur, warum hat Herr Biden das nicht machen können? Und was prädestiniert eigentlich Herrn Trump dazu, das zu machen, außer die Zusage, dass er Russland extrem entgegenkommen wird? Und wenn er das tut, was bedeutet das danach? Inwiefern sind die anderen Länder, die an der russischen Grenze sind, dann in Zukunft sicher vor potenziellen Übergriffen etc.? Also da ist noch eine Menge Unklarheit, aber wir alle wünschen uns Frieden und wir alle wünschen uns ein Ende dieses Konflikts. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich ganz toll für Europa.
Hatten wir alle schon mal so eine Situation, ne, dass man gedacht hat, der wird doch jetzt genug haben, geben wir ihm das und dann wird er seine Versprechen hoffentlich einhalten. Hier und jetzt, wie geht Europa mit dieser Situation um, wenn einer der wichtigsten Handelspartner der EU ausfällt oder irgendein Geschieß macht?
Ja, letztendlich, die europäischen Aktienmärkte sind ja seit ungefähr einem halben Jahr jetzt im Seitwärtsmodus. Und das Wahlergebnis hat nicht viel daran geändert. Wir hatten erst so einen kurzen Sprung nach oben, so einen Euphoriesprung. Und danach ist aber alles zurückgekommen. Und die großen Indizes, der Stoxx Europe 600, ist zurzeit zum Beispiel unter der 200-Tage-Linie, der Eurostoxx 50 auch. Lediglich der DAX hat eine relative Outperformance, hält sich ausgesprochen gut mit ein paar Einzeltiteln und über seiner 100- und 200-Tage-Linie. Noch ist nicht viel passiert, aber der technische Tenor von Europa ist zurzeit eher seitwärts und in einzelnen Indizes sogar abwärts. Und da muss man jetzt sehr, sehr genau drauf achten, wie es weitergeht, weil natürlich ist Trumps Agenda nicht Europe first, sondern America first und Europa kann darunter leiden und das kann eingepreist werden in die Unternehmen.
Dann brechen wir das jetzt runter, den Blick von Deutschland über Europa auf den Europa Plus Fonds. Wie sieht es da momentan aus? Was macht die Strategie?
Ja, die Strategie ist eigentlich so, dass wir ja oben abgesichert hatten im Index bei 525. Wir sind jetzt irgendwo bei 505 rum und damit sind wir rund 3,5% in der Absicherungszone drin und wir bleiben auch bei dieser Vollabsicherung. Dadurch haben wir eine mathematische Aktienquote, die relativ gering ist. Die ist gerade bei 18,2%. Ne? Und je weiter der Markt sinkt, umso mehr geht die dann Richtung Null, weil wir eine Vollabsicherung haben. Warum haben wir das? Weil wir einfach handlungsfähig sein wollen. Wir haben ja schon im Eurostoxx 50, im Stoxx Europe 600, sind wir ja schon fast in dem Bärmarkt. Wir sind noch in der Seitwärtskonsolidierung, aber am unteren Rand. Und sollten wir nach unten rauskippen, wollen wir halt in der Lage sein, auf niedrigeren Indexständen halt wieder einzusteigen. Deswegen die Strategie, es bleibt unverändert. Die Absicherung muss finanziert werden. Deswegen haben wir zusätzlich noch kleinere Seitwärtspositionen. Die sind vorwiegend im DAX und Eurostoxx 50. Gerade heute haben wir wieder Verfall gehabt. Gerade jetzt. Der Eurostoxx ist schon durch. Der DAX steht noch vor uns. Und dann rollen wir immer diese Call-Optionen weiter. Und dadurch finanzieren wir die Absicherung. Und ansonsten sind wir auf Standby. Es kann sehr gut sein, dass irgendwann der Wind sich auch mal wieder dreht und auch mal wieder pro Europa weht. Und dann wollen wir mit nach oben dabei sein. Und bis dahin wollen wir einfach nicht so viel Geld verlieren. Und deswegen haben wir diese Strategie zurzeit gewählt.
Also über die Risiken hatten wir gesprochen, gerade die Risiken für Europa, Zölle, Strafzölle, das kann natürlich wehtun, eine Geopolitik, die sich auch verschlechtern kann. Wie sieht die Politik in Europa aus? Deutschland, Wahlen, keiner weiß, wie die Wahlen ausgehen, das ist ja eine Wahl und kein Wünsch dir was. Auch das könnte sich weiter destabilisieren für die Zukunft, aber lass uns doch rausgehen aus dem Interview mit den Chancen für Europa.
Ja, absolut. Also wir haben in erster Linie natürlich, dass der Ukraine-Konflikt in irgendeiner Form abnimmt oder verschwindet. Das wäre wunderbar. Das würde für Deutschland auch bedeuten, dass unsere Energiepreise wieder sinken würden. Und das ist gut für unsere Industrie. Wir haben grundsätzlich, was die Aktienanlage angeht, eine sehr niedrige Bewertung in Europa. Insofern kann es sein, wenn Europa wieder als kaufenswert gesehen wird, dass auch internationale Anleger reinkommen. Wir haben das große Fragezeichen China. Dort ist ja sehr viel jetzt gemacht worden an Fiskalpolitik. Und man sieht auch so die ersten Zeichen, dass sich dort was erholt. Wir exportieren ja sehr viel an Luxusgütern zum Beispiel, aber auch an anderen Gütern nach China. Also wenn China sich erholt, jetzt unabhängig mal von den USA, dann kann das gut sein für europäische Unternehmen. Und dann wird zum Beispiel auch der Eurostoxx 50 wieder steigen. Ja, last not least, rein technisch gesehen, wir sind in einer über 6-monatigen Seitwärtskonsolidierung. Der Markt ist auch mal wieder reif für einen Move nach oben. Also insofern würde ich Europa nicht aufgeben. Im Moment muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde auch an der Wall Street vorsichtig sein. Aber natürlich, da wir die ganze Hosse von der Wall Street nicht mitgemacht haben, haben wir noch Potenzial nach oben. Und das kann jeden Tag losgehen. Also Gewehr bei Fuß.
Thomas Timmermann, CEO und Gründer von Tim Invest und Vorinitiator des Europa Plus Fonds. Danke dir.
Ich danke dir, Andi.
Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M.
Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.